Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Der Predigttext für den ersten Advent steht in diesem Jahr im Brief an die Hebräer in Kapitel 10, Vers 19 bis 25. Weil wir jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum haben durch das Blut Jesu, den er uns eröffnet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das heißt durch seinen Leib, und weil wir einen hohen Priester haben, der über das Haus Gottes gestellt ist, deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und in vollkommenem Glauben. Wir sind ja in unserem Innersten mit dem Blut Jesu besprengt und dadurch von unserem schuldbeladenen Gewissen befreit. Wir sind, bildlich gesprochen, am ganzen Körper mit reinem Wasser gewaschen. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen, denn Gott ist treu und hält, was er zugesagt hat. Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Und nicht unseren Versammlungen fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern einander ermutigen. Und das umso mehr, als, wie ihr merkt, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Herr, durch deinen Geist, lass es Advent werden in uns. Komm du an in unserem Leben. Veränder du unser Leben. Schenk uns die Perspektive auf dich, auf deinen Advent. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, hat jemand von euch heute Morgen schon eine Tür aufgemacht? Also ich meine nicht die Schlafzimmertür oder die Badtür, sondern die Tür an einem Adventskalender. Also ich hatte keine Chance dazu, ich habe keinen Adventskalender und das war besser für meine Figur. Aber Adventskalender gibt es ja in vielfältigen Formen. Da gibt es die selbstgebastelten mit kleinen Kästchen oder Beuteln und Überraschungen drin. Da gibt es so die normalen, ja, die in einer unglaublichen Vielfalt ja auf dem Markt sind. Ja, jeder Süßigkeitenhersteller bringt da seine Sachen raus. So aus Pappe, ne, wo man jeden Tag dann ein Türchen aufmachen kann. Dahinter verbirgt sich Schokolade. Es soll auch welche mit Bierdosen dahinter geben. Die Städte haben zum Teil in der Einkaufszone große Adventskalender aufgestellt mit entsprechend großen Türen und die werden dann täglich mit viel Tamtam des Stadtmarketings geöffnet. Es gibt Adventskalender im Internet, bei denen man virtuell jeden Tag eine Tür öffnen kann. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal gefragt habt, warum wir das eigentlich machen mit den Türen. Warum öffnen wir Türen im Advent? Warum spielen die so eine große Rolle? Überall werden ja im Advent Türen geöffnet, bis hin dann zu Weihnachten, die Tür des Weihnachtszimmers, vor der am Heiligabend die Kinder ja erwartungsvoll stehen und sich freuen, bis endlich die Tür aufgeht. Es ist eigentlich ganz einfach, denn die Adventsbotschaft heißt, die Tür ist offen. Die Tür ist offen. Die Tür ist aufgemacht. In Jesus hat Gott die Tür für uns aufgemacht. Wir haben seit dem ersten Advent, dem ersten Kommen Jesu, eine offene Tür zum Vaterhaus. Die Tür zum Himmel ist geöffnet. Jesus hat uns die Tür aufgemacht. Die Tür ist offen. Das ist die Grundaussage auch unseres Predigttextes. Und alles, was danach kommt, ist nur denkbar, weil diese Voraussetzung gilt. Die Tür ist offen. Die ersten Leser des Hebräerbriefes waren ja Christen mit jüdischem Hintergrund. Und sie verstanden sofort, was der Schreiber des Hebräerbriefes meinte, worauf er anspielte, wenn er vom Zugang zu Gottes Heiligtum durch den Vorhang und vom hohen Priester spricht. Für uns ist das eine fremde Welt. Ich möchte es kurz erklären. Im Jerusalemer Tempel, der durfte nur einmal im Jahr, nur ein Mensch überhaupt, durch den Vorhang vom Heiligsten ins Allerheiligste gehen. Also dorthin, wo die Bundeslade war, unter anderem mit den Steintafeln, mit den 10 Geboten. Und dieser eine Mensch, der einmal im Jahr dort durch den Vorhang gehen durfte, das war eben der hohe Priester. Der musste allerdings vorher sehr spezielle Reinigungsriten machen, wo ihm das Blut des Sühneopfers eine besondere Rolle spielte. Und in den Evangelien lesen wir dann, als Jesus am Kreuz starb, da steht dann da, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke von oben nach unten. Das heißt, die Tür ist offen. Für immer und für alle. Seit Jesus haben wir alle einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Das ist die großartige Adventsbotschaft. Und an die können wir uns erinnern, jedes Mal, wenn wir ein Türchen am Adventskalender öffnen. Die Tür ist offen. Und was das mit uns zu tun hat, welche Möglichkeiten die offene Tür für uns eröffnet, darum geht es nämlich dem Hebräerbriefschreiber. Und er schreibt, weil wir jetzt, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum haben, deshalb lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und in vollkommenem Glauben. Lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Aus dieser Grundaussage, die Tür ist offen, ergeben sich für den Hebräerbrief Konsequenzen. Drei Aufforderungen sind es. Lasst uns hinzutreten, lasst uns festhalten und lasst uns aufeinander achten. Sommer dieses Jahres habe ich, ich wüsste nicht, wann ich das je vorher gemacht habe, eine Bergwanderung gemacht mit einem Freund. Ich muss sagen, das war ein echt tolles Erlebnis für so einen Flachländer. Nach anstrengendem Aufstieg standen wir dann oben auf einer Spitze eines Bergkamms und es war ein grandioser Blick. Auf der einen Seite ins Rheintal, auf der anderen Seite auf den Walensee in der Schweiz. Fantastisch. Ein weiter Blick über die Bergketten. Ich muss sagen, das hat mir Spaß gemacht. War auch anstrengend und es war auch nicht ganz ungefährlich, denn der Weg ging zum Teil am steilen Hang entlang. Da ging es hoch und da geht es hunderte von Metern runter. Außerdem ging es dabei rauf und runter. Ich erinnere mich an einen steilen Abstieg in so einer Art Kamin in ganz engen Kehren. Und da habe ich zwei Sachen gemerkt. Erstens, ich bin nicht mehr so schwindelfrei wie vor 20, 30 Jahren. Und ich habe gemerkt, wie gut es ist, Wanderstöcke zu haben, die einem Halt geben. Und dann war ich auch dankbar für Seile, die an einigen Stellen gespannt war, wo es durch steile Felspassagen ging, wo man mit Stöcken nichts anfangen konnte. Und an diese Bergwanderung habe ich mich erinnert, als ich den Predigtext gelesen habe. Der Hebräerbrief ist nämlich gerichtet an Christen, die unsicher und müde geworden sind. Christen, die gemerkt haben, der Weg der Nachfolge ist eben nicht nur einfach, sondern es gibt auch schwierige Wegstrecken. Und diese drei Aufforderungen, die in unserem Text stehen, die sind für mich sowas wie Hilfen auf dem Weg. Vielleicht vergleichbar eben mit Stöcken oder Halteseilen, also auf jeden Fall Hilfen auf dem Weg. Diese drei Aufforderungen sind nicht drei Bedingungen, um durch die geöffnete Tür gehen zu können, sondern es sind drei Verhaltensweisen, die uns helfen, am Ziel auch wirklich anzukommen. Denn darauf kommt es dem Schreiber des Hebräerbriefes an. Er will seine Mitchristen ermutigen, Mitchristen wie uns, die oft unsicher sind, wie der Weg weitergeht, die eventuell müde geworden sind, die mit Sorgen und Zweifeln belastet sind. Und an der im Neuen Testament bekannten Trias von Glaube, Hoffnung, Liebe entlang zeigt er uns, was uns hilft, eben nicht auf der Strecke zu bleiben, sondern am Ziel anzukommen. Hinzutreten im Glauben, festhalten an der Hoffnung, aufeinander achten und zur Liebe anspornen. Das Erste: Weil die Tür geöffnet ist, lasst uns hinzutreten. Wir dürfen, also sollen und wollen wir auch. Jesus hat die Tür zum Vater im Himmel aufgerissen, den Weg frei gemacht. Also warum sollten wir dann nicht hinzutreten? Und das Hinzutreten wird näher beschrieben mit wahrhaftigem Herzen und vollkommenem Glauben. Zugegeben, das ist altertümliches Deutsch und muss übersetzt werden. Mit wahrhaftigem Herzen, das heißt ehrlich. Ehrlich vor uns selbst und vor Gott. Wir können und brauchen Gott und den anderen und uns selbst nichts vormachen. Nicht versuchen zu prahlen oder uns irgendwie zu rechtfertigen. Mit wahrhaftigem Herzen sehen wir unsere Situation so, wie sie wirklich ist. Eigentlich ist es von uns aus ja unmöglich, zu Gott zu kommen und vor ihn zu treten. Was haben wir ihm schon zu bieten? Mit unserem Leben ist bei Gott kein Blumentopf zu gewinnen und schon gar nicht das ewige Leben. An uns ist nichts, das Gott gut oder okay finden könnte. Deshalb sollen wir mit wahrhaftigem Herzen und im vollkommenen Glauben hinzutreten. Vollkommener Glaube, das ist nicht ein Glaube, der irgendein bestimmtes Maß von Vollkommenheit erreicht hat, sondern im Gegenteil ein Glaube, der sich vollkommen, völlig, ganz und allein auf Jesus und was er für uns getan hat, verlässt. Denn sonst könnten wir nicht vor Gott treten. Vollkommen ist der Glaube, der sich vollkommen, das heißt völlig, allein und ausschließlich an Jesus klammert und weiß, allein er ist meine Chance bei Gott. So, mit wahrhaftigem Herzen und im völligen Glauben sollen wir hinzutreten. Was heißt das praktisch? Hinzutreten heißt vor Gott treten und das wird eben ganz praktisch im Gebet. Man kann auch sagen, Gebet ist praktizierter Glaube. Zum einen, indem wir Gott gemeinsam anbeten, vor ihn treten durch unsere Loblieder und Gebete im Gottesdienst. Zum anderen, indem wir persönlich vor Gott auf die Knie gehen und ihm all das sagen, was uns beschäftigt. Das dürfen wir doch. Wir dürfen auch all unsere Fragen und Zweifel, unsere Anfechtungen, unsere Verletzungen und auch unser Versagen vor Gott bringen. Und immer wieder hören wir es doch im Neuen Testament und werden dort aufgefordert, geh doch hin, sag's ihm doch. Und wenn du dich schämst, weil du meinst, es müsse Gott zu viel sein, wenn du immer wieder ankommst, wenn du denkst, dass Gott sagt, irgendwann mal, jetzt reicht's, dann denk doch einfach an diesen jungen Mann mitten auf dem Acker, umgeben vom Dreck und Gestank der Schweine. Und er hat dort erkannt, nicht was er für ein Schwein, aber was er für ein Esel und Hornochse gewesen ist, von seinem Vater wegzugehen. Auch wenn es ihm schwer gefallen ist, hat er sich auf den Weg nach Hause gemacht. Er wollte nicht mehr viel, nur noch ein Lohnarbeiter im Haus des Vaters sein. Denk doch dran, welche umwerfende Erfahrung dieser junge Mann dann gemacht hat. Sein Vater wartete schon mit ausgebreiteten Armen auf ihn und ist ihm, der voller Gestank und Schmutz der Welt war, entgegengelaufen, hat ihn an sich gedrückt, weil er sich über jedes seiner Kinder freut, das zu ihm zurückkommt. Von Friedrich Bodelschwing stammt der Satz, beten heißt aus der Dunkelheit der Welt heraus zum Vater gehen. Welch ein großartiges Vorrecht haben wir. Jeden Tag aufs Neue dürfen wir vor ihn treten im Gebet und unser Leben dann auch im Gebet von ihm füllen lassen. Und wir dürfen sicher sein, er wird uns wie den verlorenen Sohn mit offenen Armen empfangen. Die Frage ist natürlich, machen wir davon auch Gebrauch? Treten wir hinzu? Das Zweite, was uns hilft, nicht auf der Strecke zu bleiben, lasst uns festhalten an der Hoffnung, weil die Tür offen ist. Lasst uns festhalten an der Hoffnung. Als Christen haben wir den Menschen um uns herum nicht nur voraus, dass wir wissen, wir haben einen freien Zugang zu Gott, sondern auch, dass wir eine Hoffnung haben. Unsere Welt ist geprägt und bestimmt von Hoffnungslosigkeit. Vor 100 Jahren, zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, da war das anders. Da war Aufbruchstimmung. Gerade hier im Ruhrgebiet hatten Menschen große Hoffnungen auf ein besseres Leben durch die Arbeit in den Kohlegruben und der Schwerindustrie. 100 Jahre später stellen wir fest, das 21. Jahrhundert ist bislang geprägt von Resignation, Frustration. Es fehlen echte Perspektiven und vor allem Hoffnung. Politische und soziale Ideale haben sich als Träumereien erwiesen. Die Menschen macht der Wohlstand auch nicht besser und selbst der geht mehr und mehr den Bach runter. Fragen wir doch morgen einfach mal die Menschen, mit denen wir zusammenkommen, ob sie Hoffnung, echte begründete Hoffnung haben. Wir haben Hoffnung, liebe Schwestern und Brüder, und daran wollen wir festhalten und dazu wollen wir uns bekennen. Wie oft halten wir allerdings damit hinterm Berg? Oder sind wir uns vielleicht unserer Hoffnung selbst nicht mehr so bewusst? Gerade der Advent erinnert uns doch an die Hoffnung, die wir durch Jesus Christus haben. Er hat den Tod besiegt, er ist auferstanden und er wird wiederkommen. Und das ist so sicher wie das sprichwörtliche Amen in der Kirche. Deshalb brauchen wir nicht schüchtern zu sein und unseren Glauben, unsere Hoffnung nur kleinlaut bekennen. Hinter uns steht der Herr aller Herren, der Schöpfer und Neuschöpfer dieser Welt, der den Tod besiegt hat und uns eine ewige Zukunft eröffnet hat. Die Welt braucht Hoffnung. Wir haben sie. Lass uns daran festhalten und davon reden. Und das Dritte, weil die Tür offen ist, lasst uns aufeinander achten und uns zur Liebe anspornen. Hier kommt jetzt die Gemeinde in den Blick. Zuerst ging es um unsere Stellung vor Gott, lasst uns hinzutreten. Dann unser Zeugnis in dieser Welt, lasst uns festhalten an der Hoffnung, zu der wir uns bekennen. Und jetzt geht es um die Gemeinde. Wir sollen aufeinander achten und uns gegenseitig zur Liebe und zu guten Taten anspornen. Man kann nicht allein für sich Christ sein. Jesus hat nicht Solo-Christen berufen, sondern eine Jüngergemeinschaft. Christliches Leben ohne Gemeinschaft, ohne den regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes geht nicht, weil sich der Glaube nämlich verflüchtigt, wo man nicht mehr die Gemeinschaft sucht und gemeinsam Gott anbetet und feiert. Und es muss wohl schon zur Zeit des Hebräerbriefes diese falsch verstandene Freiheit eines Christenmenschen gegeben haben, die meint, ob man denn am Gottesdienst oder Hauskreis teilnimmt oder nicht, das sei doch jedem irgendwie selbst überlassen. Sonst, wenn es nicht so gewesen wäre damals, müsste unser Text ja nicht ermahnen, lasst uns nicht unseren Versammlungen fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben. Muss man mit einem Beispiel zu sagen. Kohlen, und ich denke, etliche erinnern sich ja noch an Kohleöfen früher, Kohlen sind nur heiß und glühen im brennenden Kohlehaufen. Nimmt man eine Kohle heraus und legt sie für eine Weile ein Stück weg von den anderen, dann geht sie aus. Sie glüht nicht mehr und hat keine wärmende Kraft mehr. Wenn man sie allerdings wieder zurück zu den anderen Kohlen legt, wird sie wieder angesteckt. Kann man übrigens auch mit dem Grill ausprobieren. Deshalb, wir brauchen einander als Christen. Und wir tragen Verantwortung füreinander. Es gibt eine sehr altertümliche Formulierung in einem Gebet der Trauliturgie, das für mich am besten zum Ausdruck bringt, um was es hier geht. Zugegeben auch eine sehr altertümliche Sprache, aber ein starker Inhalt. Da heißt es in diesem alten Gebet der Trauliturgie, dass beide darauf bedacht sein mögen, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Dass beide darauf bedacht sein mögen, wie einer den anderen mit sich in den Himmel bringe. Das, liebe Schwestern und Brüder, das gilt nicht nur für die Ehe, sondern auch für die Gemeinschaft in der Gemeinde. Es könnte jemand verloren gehen. Und deshalb lasst uns aufeinander achten und uns gegenseitig stützen, helfen und ermahnen. Ich weiß das. Ich brauche Brüder und Schwestern, die auf mich achten, die nachfragen und mich hinterfragen, die mich begleiten, trösten und mir im Glauben weiterhelfen. Das hat mich durch die letzten Jahre getragen. Und umgekehrt weiß ich, brauchen die anderen auch mich. Und deshalb ist es so wichtig, als Christen zusammenzukommen, damit wir uns austauschen über unser Hinzutreten vor Gott, unser Festhalten an der Hoffnung, damit durch das Achten auf den Einzelnen die Gemeinde insgesamt wächst und fester wird im Glauben. Wörtlich steht hier im Griechischen, lasst uns einander belauern. Einander belauern, das kennen wir, das können wir recht gut, allerdings in falscher Weise. Wir belauern auch einander, aber ob wir Fehler entdecken können oder ob sich jemand nicht richtig verhält. Hier ist total das Gegenteil gemeint. Einander beobachten, damit niemand zurückbleibt, dass niemand auf der Strecke bleibt. Einander anspornen zur Liebe, und zwar aus Liebe, aus liebevoller Sorge heraus, jemand könnte doch den Weg durch die geöffnete Tür verpassen. Steht nicht in der Bibel, aber ich denke, so ist das. An der Tür, die Jesus weit aufgestoßen hat, da steht Zutritt gemeinsam. Nicht wie an so Türen in irgendwelchen Ämtern, wo dann steht, ne, Zutritt nur einzeln. Nein, an der Tür, die Jesus aufgemacht hat, steht Zutritt nur gemeinsam. Deshalb lasst uns aufeinander achten. Deshalb lasst uns darauf bedacht sein, wie eins das andere mit sich in den Himmel bringe. Und zum Schluss möchte ich nochmal das betonen, was am Anfang steht, beziehungsweise was die Voraussetzung für die drei Verhaltensweisen ist, zu denen wir aufgefordert werden. Die Tür ist offen. Weil wir einen freien Zugang haben, deshalb lasst uns hinzutreten im Glauben, festhalten an der Hoffnung, aufeinander achten und zur Liebe anspornen. Weil wir deshalb lasst uns. Diese Reihenfolge ist unumkehrbar, sonst wird Gesetz daraus. Nicht unser Verhalten ist Grund für die offene Tür, sondern die offene Tür ist der Grund für unser Verhalten. Die Tür ist offen. Der Zugang zu Gott ist frei. Das ist die großartige Adventsbotschaft. Und jeder, der einen Adventskalender hat, kann sich an den nächsten Tagen genau daran erinnern, wenn er wieder ein Türchen aufmacht. Und weil wir wissen, diese Tür zu Gott ist offen, deshalb können wir so leben, dass andere Menschen durch uns auch etwas erfahren von Glaube, Hoffnung und Liebe. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.